Wie Matthias gerade schon sagte, sind wir in der Fortsetzung von unserem Seitenthema in Kolosser 2,15, der Beleuchtung der Frage, wer ist eigentlich Satan? Und wir kommen zu diesem Thema, weil Paulus uns in Kolosser 2,15 erinnert und klar macht und belehrt, dass Gott durch Jesus Christus Satan und seine Dämonen öffentlich gedemütigt hat, an den Pranger gestellt hat. Nun, Satan und die Dämonen sind so große Bereiche des Interesses und der Neugier in dieser Welt. Und viele Filme und Geschichten drehen sich um diese Macht des Bösen. Heute Morgen wollen wir uns erinnern daran, dass wir weder zu viel über den Satan nachdenken und von ihm halten, noch zu wenig über ihn nachdenken und ihm zurechnen. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Du kannst zu viel vom Satan halten, wenn du dich und dein Denken ernährst und belehren lässt von Hollywood, Marvel und Co. Denn da ist Gut und Böse von ähnlichem oder sogar gleichem Wesen, von ähnlicher oder gleicher Macht und Stärke. Der Gute ist immer wieder völlig überrascht von den Taktiken des Bösen und von der Macht des Bösen. Und er muss sich neue Ideen und Gedanken und Strategien überlegen, um das Böse zu überwinden. Ja, in der Regel gewinnt das Gute. Aber selbst das trifft nicht immer zu. Nein, Satan ist nicht von gleichem Wesen wie Gott. Er ist geschaffen. Er ist lediglich ein Geschöpf. Er ist nicht allwissend. Er ist nicht allgegenwärtig. Er ist hochintelligent. Aber er ist nicht Gott. Du kannst dich genauso zu wenig damit beschäftigen. Und immer und immer wieder in die gleichen Fallen des Satans, des Widersachers in deinem Leben hineintappen. Wie naiv wäre das, andauernd über die gleichen Dinge zu stolpern und sich nicht in irgendeiner Form zu überlegen, wieso stolper ich eigentlich? Was könnte ich machen, damit ich nicht mehr stolpere? Keine Überlegungen über die Ursache meines Falls ist zu wenig, über den Widersacher nachzudenken. Keine Strategie zu überlegen, wie ich der Sünde in meinem Leben den Kampf ansage und sie überwinde, ist zu wenig, über den Widersacher nachzudenken. Und du wirst verdammt sein, die gleiche Sünde und das gleiche Missgeschick, den gleichen Fehler, die gleiche Verletzung deiner Geschwister oder deines Nächsten immer und immer wieder zu begehen. Und natürlich haben wir den liebenden Vater, den guten Hirten, der uns diese Gelegenheiten auch gibt, uns zu bewähren. Heute Morgen wollen wir also in Teil 2 über Satan und die Dämonen am Pranger nachdenken und zu Ende bringen, was wir letzten Sonntag begonnen haben. Ich habe letzten Sonntag diesen Teil 2 noch gar nicht angekündigt, weil ich noch nicht wusste, dass ich dran bin. Unser Prediger aus dem Nahen Osten konnte heute nicht kommen. Ihr könnt euch vorstellen, wieso. Ja, der Flugverkehr ist natürlich eingeschränkt und so habe ich Gelegenheit über Teil 2 können wir weiter darüber nachdenken. Und tragischerweise, ja, sind die Parallelen der Kriegsführung so viele. Das ein oder andere Mal werden wir im Laufe der Predigt diese Parallelen sehen. Wo sind wir im Kolosserbrief? Wir sind in Kolosser 2 und haben bis Vers 15 schon 7 Aspekte gelernt, warum sich alles um die Person Jesus dreht in unserem Leben. Diese 7 könnt ihr nachhören in den letzten Predigten. Der letzte und siebte Grund, den wir letzten Sonntag angeschaut haben, ist, dass Jesus alles ist, was du brauchst, weil nur er über den Satan triumphiert hat. Nur Jesus hat über den Satan triumphiert. Lasst uns in Kolosser 2 die Verse 13 bis 15 lesen. Der unmittelbare Zusammenhang hier über die Art und Weise, wie Gott diese Herrschaften und Gewalten den Satan mit all seinen Mächten entwaffnet hat. Wir lesen Kolosser 2, 13 bis 15. Er hat euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Wie hat Gott Satan und seine Dämonen entwaffnet und über sie triumphiert? In dem Werk Christi, den Schuldschein eines jeden, der glaubt, ans Kreuz zu nageln, diesen Schuldschein also zu begleichen und die Gesetze, die hinter dem Schuldschein stehen, null und nichtig zu machen für jeden, der glaubt. Darüber haben wir das letzte Mal, letzten Sonntag, viel gesprochen. Und heute Morgen möchten wir uns mehr den Strategien des Widersachers widmen. Wir haben uns angeschaut, als kurze Erinnerung, dass Satan und seine Dämonen hier gemeint sind, Herrschaften und Gewalten in Vers 15, ist die gesamte unsichtbare, gefallene Welt. Epheser 6, 12 macht in dem Parallelvers das noch deutlicher. Auch das haben wir uns angeschaut. Und wir haben uns angeschaut, was denn das Ziel ist des Widersachers im Leben der Gläubigen. Was ist das Ziel? Worauf zielt der Widersacher? Der Widersacher zielt auf dein Denken. Der Widersacher zielt auf dein Denken. Er zielt auf dein Innerstes. So wie der puritanische Prediger Watson, wir hatten das Zitat letzten Sonntag, es ausgedrückt hat, das ist Satans Meisterwerk. Wenn er sie nur davon abhalten kann, die Wahrheit zu glauben, dann hält er sie sicher davon ab, ihr zu gehorchen. Wenn er sie nur abhalten kann, die Wahrheit zu glauben, hält er sie sicher davon ab, ihr zu gehorchen. Wieso? Weil jeder von euch immer aufgrund seiner Überzeugungen handelt. Aufgrund unseres Glaubens. Wir haben uns angeschaut, wie Satan Möglichkeit hatte, David, König David, zu reizen. 1. Chronik 21 und 2. Samuel 24 haben wir uns dort angeschaut. Und wir haben festgestellt, Satan hat nicht Macht über David, auch nicht Macht über irgendeinen Gläubigen, sondern er reizt unsere Wünsche. Häufig gute und gottgegebene Wünsche. In aller Regel sogar. Weiter als das, was Gott wollte. Oder über Abkürzungen. Und so reizt Satan, 1. Chronik 21, 1, Satan stand auf gegen Israel und reizte David, Israel zählen zu lassen. Wir haben uns angeschaut, dass David hier zwei von Gott eingerichtete Sicherungen übergeht und dieser seinem Wunsch zur Begierde wird und zur Tat wird. Er übergeht, Ratgeber einzubeziehen und er übergeht, Gott zu befragen. Wir kennen Satans Vortreten vor Gott in Bezug auf Hiob. Wir kennen viele verschiedene Momente und einige werden wir uns heute weiter anschauen. Wir haben uns angesehen in Kolosser 2,15, dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz ihn an den Pranger gestellt hat. Jesus hat den Satan schon entlarvt in seinem Leben und er hat ihn am Kreuz im Tod, wie dieses Bild des alten Roms, seinen Feind besiegt, in Ketten gelegt und triumphierend nach Hause gebracht. Dieses Manifest hat Gott gezeigt in der ganzen physischen damaligen Welt und in der ganzen geistigen Welt, sodass es alle gesehen haben. Er entwaffnet sie. Wie hat er sie entwaffnet? Indem das Gesetz keine Macht mehr hat. Bitte bedenkt, der Satan hatte nie etwas, was Gott nicht geschaffen hat. Der Satan hatte keine Macht über den Tod. Sie wurde ihm von Gott gegeben. Warum? Weil Gott gesagt hat, Adam und Eva, hiervon sollt ihr nicht essen. Wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben. Wer hat das gesagt? Nicht der Satan. Und Jesus ist auch nicht für den Satan gestorben. Er musste keine Schuld dem Satan begleichen, sondern Gott. Weil Gott hat das Gebot gegeben, Gott hat die Gelegenheit gegeben, ihm zu gehorchen und der Mensch, Adam und Eva, haben nicht gehorcht und darin lag dann die Macht des Satans, des Todes. Dass der Satan sagen konnte, Gott, du hast gesagt, wenn ihr davon esst, sie haben gegessen, sie gehören zu mir, sie müssen sterben. Darin lag die Macht des Satans und genauso hat Jesus diese Macht genommen, als er deine Übertretungen bezahlt hat mit seinem Blut, den ewigen Tod erlitten hat und die Satzung selbst, das lesen wir in Kolosser 2, 14, hinweggetan hat. Das heißt, es gibt noch nicht mal mehr ein Gesetz, das er vorbringen kann. Und dennoch ist er ein laut kläffender Hund, doch ohne Zähne, für jeden, der glaubt. Er klagt die Gläubigen auch heute noch an. Das haben wir in Offenbarung 12 gesehen. Nun, wie genau hat Jesus das gemacht? Ich möchte, dass ihr diese Erläuterung, die ich euch gerade gegeben habe, im Text seht. In Vers 15 heißt es, als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hat. Wie? Das, was in Vers 13 und 14 steht, ans Kreuz genagelt hat er alles. Als er so. Jesu Sterben hat genau das vollbracht. Dein Schuldschein, der gegen dich stand, wurde ausgelöscht. Das gilt für jeden, der glaubt. Und somit hat Satan keine Waffen mehr gegen uns. In Hebräer 2,14 lesen wir, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Was hat Jesus getan? Er hat ihn außer Wirksamkeit gesetzt. Er hat keine Wirksamkeit mehr in Bezug auf deinen Tod. Und deshalb musste Jesus Mensch werden. Ans Kreuz genagelt. Wie hat Gott das getan? In seinem Sohn Jesus Christus. Als er so. So hat Gott das getan, indem Jesus am Kreuz starb. Wir haben hier in Berlin eine sehr breite für unsere Verhältnisse und sehr gerade Straße. Eine Triumphstraße. Ihr kennt die B1. Sie beginnt schon in Friedrichsfelde. Sie geht weiter bis nach West-Berlin, bis zum Zoologischen Garten. Und natürlich der Mittel- und Höhepunkt, das Brandenburger Tor, die Siegessäule. Und diese Straße, vor allem die vor dem Alexanderplatz, seht ihr, ist links und rechts vollkommen symmetrisch gebaut von den Architekten mit dem Ziel, diese Straße als Triumphweg zu nutzen. Eine Straße des Triumphes. Gerade, so dass möglichst viele, möglichst lange sehen können, worin der Triumph liegt. Große Mächte, auch heute noch, nutzen militärische Paraden, um ihre Waffen zur Schau zu stellen und zu zeigen, wie stark und mächtig sie sind. Die meisten von euch haben es wahrscheinlich nur im Fernsehen bis jetzt gesehen. Ich als kleiner Junge habe diese Triumphparaden noch hier in Berlin miterlebt, wo die Panzer gerollt sind, mit großen Augen an dir vorbei. Und es war imponierend. Warum? Weil das wirklich Waffen waren, die einsatzbereit waren. Und was hat nun Gott gemacht? Gott, er nutzt dieses Bild des Triumphes und er entwaffnet Satan und seine Dämonen und er lässt sie diese Triumphstraße laufen. Stellt euch vor, mit leeren Geschützen. Kaputt, zerstört, keine Wirksamkeit. Hast du noch Angst, wenn dieser Triumphzug kommt? Nein, du wirst jubeln, du wirst dich freuen. Und du wirst keine Angst mehr haben. Das hat er getan. Er hat sie erst entwaffnet und dann hat er über sie triumphiert. Und so sind sie nun machtlos. Heute lesen wir in Epheser 3,10, ist es der Fall, dass Gott seine Weisheit der ganzen übernatürlichen Welt bekannt macht. Dieser Triumphzug, er geht weiter. Und wisst ihr, wer auf dieser Triumphstraße läuft? Die Gemeinde. In Epheser 3,10 heißt es, dass Gott die Weisheit, seine Weisheit, ja, den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde bekannt macht. Durch die Gemeinde. Denn die Gemeinde ist es, über die Satan keine Macht mehr hat und wir sind sein Triumph. Und am letzten Tag, lesen wir in Römer 16, wird es endgültig. In Römer 16, 19 heißt es, denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Darum freue ich mich euretwegen, möchte aber, dass ihr weise seid zum Guten und unvermischt bleibt mit dem Bösen. Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zermalmen. Römer 16 ist das Ende von Römer 1 bis 16. Von einem langen Brief über Gottes Wesen, Gottes Wirken, seine Rettung und all die Aufforderungen ab Kapitel 12, was wir zu tun haben. Und auch hier ist es gekoppelt, dass wir in Vers 19 erkennen, wir müssen uns weise halten, unvermischt zu bleiben. Wir müssen gehorsam sein, Vers 19 Anfang, in dem Wissen, bald wird er uns unter unseren Füßen zermalmt werden. Und diesen Aspekt, dass er immer noch laut bellt, dass er immer noch eine List hat, dass er immer noch abzielt auf dein Denken, den schauen wir uns nun an in den praktischen Aspekten. Was sind die Strategien des Teufels? Was sind die Strategien des Teufels? Und wir sehen vier Strategien des Teufels. Du kannst dir zu wenig Sorgen über den Widersacher machen und du kannst dir zu viele Sorgen über den Widersacher machen. Zu wenig Sorgen, wenn du meinst, was soll's? So weh tat die Falle gar nicht. War ja ganz nett. Und zu viele Sorgen, indem du meinst, der Satan hätte noch irgendeine Macht über dich und dein Christenleben. Die Angriffe des Satans, sie sind listig. Sie sind eben nicht so wie in all den Filmen, wo du in Minute eins schon erkennst, wer der Böse ist. Sondern er ist ein Engel des Lichts. Er ist listig. Und wir müssen seine Strategien kennen. Ein Marinesoldat hat nur wenige Minuten, je nachdem sogar nur Sekunden, Zeit, um einen erkannten Torpedo auf seinem Radar mit Abwehrmanövern und Abwehrmaßnahmen davor zu hindern, sein Schiff zum Untergehen zu bringen. Wenn die Angriffe kommen, ist nicht viel Zeit. Wenn der Luftschutzalarm angeht, ist nicht viel Zeit. Und jeder, der denkt, was soll's? Wird schmerzlich verletzt. Und deshalb müssen wir die Strategien kennen. Welche Strategien hat der Widersacher gegen uns? Ich erwähnte letzten Sonntag schon über 20 Strategien. Sie sind aus dem Buch von Richard Mayhew, Unmasking Satan, also Satan demaskiert. Und ein weiteres Buch auf Deutsch werde ich euch am Ende empfehlen. Und hier kategorisiert Richard Mayhew die Ziele und Strategien Satans in folgende 4 Kategorien. Ihr findet sie auch in eurem Wochenblatt. Der Satan will die Wahrheit des Wortes Gottes verzehren oder verleugnen. Satan versucht, die Wahrheit des Wortes zu verzehren oder zu verleugnen. Zweitens, Satan versucht, das Zeugnis der Gläubigen zu diskreditieren. Drittens, Satan versucht, die Begeisterung für die Gemeinde zu dämpfen oder zu zerstören. Und viertens, Satan versucht, die Wirksamkeit der Gläubigen zu schwächen. Diese 4 Strategien möchten wir uns in den verbleibenden Minuten anschauen. Auch hier ist es wie letztes Mal schon natürlich nicht umfassend. Es ist ein riesiges Thema, aber es soll uns sensibilisieren, diese Kategorien vor Augen zu haben. Schauen wir uns zuerst an, wie Satan versucht, die Wahrheit des Wortes Gottes zu verzehren oder zu verleugnen. Satan will die Wahrheit verzehren oder verleugnen. Wir haben das gerade gehört in den Predigten und ihr wisst es aus 1. Mose 3, wie Satan genau das macht. Satan kommt mit einer großen Bibel in der Hand. Hört ihr? Satan kommt den Gläubigen gegenüber mit einer großen Bibel in der Hand. Der ganze Punkt bei Satan ist nur und bei jeder Irrlehre, die Bibelstelle wird leicht abgeändert. Oder bei Irrlehren, nicht alle Bibelstellen zu dem Thema werden in Betracht gezogen. Oder diese Bibelstelle oder diese Sache wird so spezialisiert, so verkompliziert, dass du gar nicht mehr mitkommst. Satan zielt worauf? Auf unser Denken. Und als allererstes, und eigentlich könnte es alles überspannen, ist es die Wahrheit, die er angreift. Er hat es bei Jesus getan, in Matthäus 4, was wir letzte Woche angeschaut haben, und er tut es in so vielen weiteren Aspekten. Er möchte, dass du dich in Sinnlichkeit verläufst. Anstelle von Gottes Wort als wichtigen Entscheidungsmaßstab, möchtest du eher danach entscheiden, was attraktiver ist, was begehrlicher ist. Nein, Gottes Wort ist die Wahrheit. Und 2. Timotheus 3,16 sagt uns, dass sein Wort Antwort hat auf jede Situation. Diese Wahrheit will er auch verzehren oder verleugnen, indem du denkst, dass der unmittelbare Erfolg in Ordnung sei, außerhalb der Wahrheit. Auch das haben wir letzten Sonntag schon angesprochen. Oder dass wir uns einfach sagen, am Ende wird doch alles gut. Ob ich nun heute so lebe oder nicht, was soll's? Der Herr hat mich gerettet, sein Blut ist geflossen und Hauptsache geglaubt, Hauptsache gerettet. Die Strategie des Widersachers ist außerdem in Bezug auf die Wahrheit verzehren oder verleugnen, dass der kindliche Glaube nicht mehr das ist, was ausreicht, sondern deine Vernunft wird höher gestellt als der kindliche Glaube. Und über diesen Aspekt haben wir tragischerweise die letzten Monate oft gesprochen. Die Vernunft ist am Ende das, was zählt. Ich kann es erklären, es fühlt sich gut an. Und wir haben da mal in den Wochen immer wieder 2. Korinther zitiert, dass Paulus Angst hat, die Korinther in der Einfalt des Glaubens, diesem einfachen Glauben, abirren. Und so ist dieser Rationalismus, dieses meine menschliche Vernunft steht über allem, eine Strategie des Widersachers. Am Ende dreht es sich darum, dass ich derjenige bin, der die Wege meines Lebens lenkt und bestimmt. In Epheser 6,16 lesen wir, was wir zu tun haben. Das ist die Waffenrüstung. Ihr kennt das Kapitel Epheser 6,16. Vor allem aber, also in der ganzen Waffenrüstung, in dem ganzen geistlichen Kampf, was muss ich mir merken? Was müsst ihr euch merken? Vor allem aber, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Widersachers, des Bösen, auslöschen könnt. Vor allem ergreift den Schild des Glaubens. Könnt ihr euch das merken? Vor allem den Schild des Glaubens. Warum der Glaube? Weil der Glaube das ist, worum sich alles dreht. Und der Glaube ist das, was angefochten wird, das, worauf gezielt wird. Der Glaube in Hebräer 11,1, der definiert wird als feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Genau das ist es. Er zielt auf deinen Glauben und will dir weismachen, du siehst es nicht. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Aber genau das ist Glaube, dass wir Gott vertrauen. Wir vertrauen Gottes Aussage als wahr, als beste Aussage, als wunderbarste Aussage, Gottes Wort, und deshalb folgen wir ihm. Das ist Glaube. Und so ist Glaube und Glaubensgehorsam immer so nah beieinander. In der Schrift, in dem Buch von Warren Wiersbe, Teuflische Strategien, schreibt er Folgendes. In dieser Welt leben alle im Glauben. Der Unterschied zwischen Christen und Ungläubigen besteht nicht darin, dass die einen glauben und die anderen nicht glauben. Darin besteht der Unterschied nicht, sondern es geht darum, um wen es bei ihrem Glauben geht. Die Nicht-Erretteten verlassen sich auf sich selbst oder auf andere Menschen, während der Christ auf Gott vertraut. Der Glaube an Gott ist das Geheimnis unseres Sieges, schreibt Wiersbe, und in unserem Dienst. Wer in irgendeiner Hinsicht daran zweifelt, dass der Glaube bei Gott einen hohen Stellenwert hat, muss Hebräer 11 lesen. Satan weiß das und darum greift er den Glauben der Kinder Gottes an. Und in seinem Buch nimmt Wiersbe nun 1. Thessalonicher 3 und zeigt uns auf, wie wichtig Paulus der Glaube war. Die Gemeinde zu Thessalonich war eine junge Gemeinde, Achtet mal, während ich 1. Thessalonicher 3, die Verse 1, 2, 5, 6, 7 und 10 lese, worum es ihm ging. 1. Thessalonicher 3, 1 und 2. Deshalb schreibt Paulus den Thessalonichern, da wir es nicht länger aushalten konnten, gefiel es uns, in Athen allein gelassen zu werden. Und wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter, in dem Evangelium des Christus, um euch zu befestigen und zu trösten hinsichtlich eures Glaubens. Darum habe ich ihn auch, da ich es nicht länger aushalten konnte, gesandt, Vers 5, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa, Achtung, der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen sei. Jetzt aber, da Timotheus von euch zu uns gekommen ist, um uns die gute Botschaft von eurem Glauben und eurer Liebe verkündet hat, und dass ihr uns alle Zeit in guter Erinnerung habt, indem euch sehr verlangt, uns zu sehen, wie auch uns euch. Deswegen, Brüder, sind wir all unserer Not und Drangsal euretwegen getröstet worden durch euren Glauben. Vers 10, indem wir Nacht und Tag über die Maßen flehen, dass wir euer Angesicht sehen und vollenden mögen, was an eurem Glauben mangelt. Worum ringt Paulus? Um ihren Glauben. Und habt ihr den Widersacher gesehen? Ja, ob nicht etwa der Versucher euch versucht hat. Und Paulus ist klar, dass der Glaube der Thessalonicher noch mangelhaft ist. Was war das nochmal für eine Note von 1 bis 6, mangelhaft? Eher hinten angesiedelt. Wir haben ein paar Schweizer hier, müssen wir andersrum rechnen. Also, die 5 in unserem Notensystem. Stell dir das mal vor. Paulus sagt den Thessalonichern, ich weiß ja, ihr seid gerade bei einer 5. Aber ich freue mich schon, euch voranzubringen. Ihr Lieben, wir müssen alle voneinander wissen, dass unser Glaube noch mangelhaft ist. Wenn du in deinen Spiegel schaust, würdest du zustimmen? Oder bist du schon bei der 2? Und wir brauchen einander. Und vor allem brauchen wir Männer, die Gott zum Lehrdienst begabt hat, um diesen Mangel auszufüllen. Und auch das habt ihr in den letzten Wochen hier und da gehört. Ich und meine Bibel. Ich lese und ich entscheide, was ich glaube. Paulus sagt den Thessalonichern, ich will kommen und euren Mangel ausfüllen. Er sagt nicht, geht und lest die Bibel alleine. Natürlich sollst du die Bibel alleine lesen. Aber Strategie des Widersachers ist es, den Einzelnen zu Fall zu bringen. Und wir werden nachher noch mehr davon hören. Die große erste Kategorie seiner Strategie ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Verzehren oder verleugnen. Den Glauben anzugreifen, das ist Satans Ziel. Dieser Glaube wird in 1. Johannes 1 deutlich gemacht. Wir denken oft an Vers 9, ja, wo wir mit unserer Schuld zu Gott kommen und er ist treu und gerecht und vergibt uns. Aber in 1. Johannes 1, Vers 1, da beschreibt Johannes die Grundlage aller Liebe und aller Gemeinschaft. Und die ist in der ganz einfachen Wahrheit, das, was wir gesehen haben, das, was wir betastet haben, das Wort des Lebens, Mensch geworden, das ist alles. Jesus vom Himmel herabgekommen, Mensch geworden, das ist Glaube, Gemeinschaft und Liebe. Freude, wie er es ausdrückt in 1. Johannes 1, 1 bis 4. Und in 2. Korinther 11, 3, diese Warnung, die ich gerade schon erwähnte, ich fürchte, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Satan spielt mit den Gläubigen Psychospiele. Dein Gedankenleben ist die Front. Dein Gedankenleben ist das Schlachtfeld, um das es geht. Erstens ist also Satans Strategie, die Wahrheit des Wortes zu verzehren. Die zweite Strategie ist, Satan versucht, das Zeugnis der Gläubigen zu diskreditieren. Das Zeugnis der Gläubigen zu diskreditieren. Das Zeugnis der Gläubigen, einer der großen Texte, die wir dazu aufschlagen können, ist Apostelgeschichte 5. In Apostelgeschichte 5 finden wir die Begebenheit von Ananias und Sapphira. Dort heißt es in Vers 1, wir lesen die Verse 1 bis 11 und ich werde hier und da einen Kommentar machen. In Apostelgeschichte 5, 1. Die Gemeinde ist jung, die Gemeinde ist gewachsen. Ein Mann aber mit Namen Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Sapphira und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite, mit Wissen seiner Frau. Und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können, als du es verkauft hattest? War es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die dies hörten. Und die jungen Männer standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn heraus und begruben ihn. Und es geschah, dass nach ungefähr 3 Stunden auch seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was sich ereignet hatte. Da richtete Petrus das Wort an sie. Sag mir, habt ihr das Gut um so und so viel verkauft? Sie sprach, ja, um so viel. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und sie werden auch dich hinaustragen. Was genau ist hier passiert? Schaut nochmal in Vers 3 hinein. Ich möchte, dass ihr erneut erkennt, welche Macht Satan hat und welche er nicht hat. Wir könnten Angst bekommen in Vers 3. Dort heißt es, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast? Was genau hat denn der Satan getan? Waren Ananias und Sapphira hier machtlos? Der Satan kommt über sie und sie können gar nicht anders, sind gesteuert wie ein Besessener? Nein, der Text sagt deutlich, dass sie das nicht waren. Schaut in Vers 4 hinein. Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Tatsache ist, Ananias und Sapphira verkaufen das Ding für 1 Million, setzen sich zu Hause hin und überlegen sich, wir sagen, es waren 800.000. Und wir geben 800.000, die anderen 200 kommen in das Kissen oder unter die Matratze. Genau so war es. Und was genau hat nun der Satan gemacht? Wie hat er sein Herz erfüllt? Na, mit dieser Habgier und mit dem besser dastehen vor anderen Menschen. Er hat ihn genauso wie David einfach nur gereizt. Er hat die Wünsche und Begierden, die jeder von uns hat, getriggert. Und Ananias und Sapphira voll Geistes, voll Wissens und in aller Klarheit haben Vers 5 beschlossen, es so zu machen. Und Vers 9, sie sind übereingekommen, es so zu machen. Zu sagen, es war weniger. Satan will das Zeugnis der Gläubigen diskreditieren. Und ein großer Fehler, den viele Gläubige machen, ist der Strategie Satans auf den Leim zu gehen, dass deine Sünde nichts mit dem Rest der Gemeinde zu tun hat. Genau das haben Ananias und Sapphira auch gedacht. Was soll's? Ein bisschen Rente auf der Seite und wir haben ein super Gesicht nach außen. Nein, Gott musste deshalb eingreifen, weil die Gemeinde verunreinigt wurde dadurch. Oder die Strategie, gehen wir auf den Leim zu sagen, Gottes Wort ist doch auch etwas flexibel. In meiner Situation können wir das ein bisschen biegen. Auch darüber haben wir oft gesprochen die letzten Wochen. So wie Ananias und Sapphira hier. Wir sehen außerdem nicht nur das ganze Thema der Finanzen, sondern wir sehen auch nachher ja das ganze Thema der Ehe und der Intimität. Warum greift Satan genau diese Bereiche so besonders an? Die Warnungen der Schrift sind voll vor den beiden Dingen, Habgier und Unzucht. Und sie gehen immer Hand in Hand und sie werden oft als Götzendienst bezeichnet. Weil es Dinge sind, die Gott dir gibt, um zu segnen. Und du nimmst sie für dich selbst. Sowohl die Habgier wie auch die Intimität. Es offenbart unseren Egoismus wie kaum etwas anderes. Ananias und Sapphira sind neben Judas die großen Beispiele im Neuen Testament dafür. Nun, Satan tut es auch bei christlichen Leitern. Wir sehen in 1. Timotheus 3,7, dass der Teufel aktiv ist. Es heißt in der Qualifikationsliste der Ältesten, er muss ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Der Teufel stellt Fallen. Ja, das kann er noch. Und es tut er. Und insbesondere zielt er auf christliche Leiter ab, auf Älteste ab, auf Diakone ab. Und hier ist der Auftrag, deshalb, dass er ein gutes Zeugnis haben muss, um nicht in üble Nachrede zu gefallen. Und er darf auch kein Neubekehrter sein, damit er nicht aufgeblasen wird und Vers 6 sagt, dem Gericht des Teufels gleicht. Also der Satan wird immer wieder in dem Neuen Testament hineingebracht bei den großen Paketen. Vor allem bei den Dingen, wo der Gläubige sagen würde, ach komm schon, ist doch halb so wild. Ist wild. Und auch die Kleinigkeiten zählen. Ja, in diesem Fall ein gutes Zeugnis in der Arbeitswelt. Warum sollte ein Ältester das haben? Muss er haben. Sonst wird der Satan aktiv. Und er hat einen Fuß in der Tür, könnte man sagen. Wir hatten letzten Sonntag schon unter diesem großen Punkt unser Zeugnis als Gläubige zu diskreditieren, dass Satan möchte, dass wir einander nicht vergeben. 2. Korinther hatten wir uns letzte Woche angeschaut, 2, die Verse 9 bis 11, dass wir Satan einen Vorteil geben, ihr erinnert euch, in Vers 11, wenn wir nicht vergeben und einander wieder annehmen, die Beziehung wiederherstellen, in der Gemeinde wieder aufnehmen und übervorteilen, das war der Text, Vers 11, damit wir nicht von dem Satan übervorteilt werden, seine Absichten sind uns nicht unbekannt, heißt, er verschafft sich auf unsere Kosten einen Vorteil. Das ist übervorteilen. Satan verschafft sich auf deine Kosten einen Vorteil, wenn du nicht vergebungsbereit bist, inklusive Wiederherstellung. Die erste Strategie war, der Satan, er verdreht oder verzerrt und verleugnet die Wahrheit. Die zweite Strategie des Satans war, er versucht, das Zeugnis der Gläubigen zu diskreditieren. Die dritte Strategie des Satans ist, er versucht, die Begeisterung für die Gemeinde zu dämpfen oder zu zerstören. Satan will die Begeisterung für die Gemeinde dämpfen oder zerstören. Warum würde Satan die Begeisterung für die Gemeinde zerstören wollen? Was noch war nochmal der Triumph Jesu vor allen Mächten? Die Gemeinde. Die Gemeinde ist der Triumph Jesu, haben wir schon gesehen. Und natürlich will der Widersacher, dass du diesen nicht beiwohnst. Er greift die Gläubigen an und er will das Werk dämpfen. Er will es dämpfen, indem du dem Materialismus verfällst. Wieder das Thema, wie auch bei Ananias und Sapphira, du meinst, die materiellen Segnungen sind wichtiger wie die geistlichen Segnungen. Matthäus 6,33 ist ein toller Vers, auswendig zu lernen, wenn das deine Versuchung ist. Nein, Geistliches ist wichtiger als Materielles. Der Widersacher, er ist auch drauf und dran, deine Aktivität in der Gemeinde zu schmälern, weil er dir weismacht, dass du ja versagt hast. Du hast versagt in deinem Dienst, jetzt kannst du nichts mehr tun. Ein Klassiker des Widersachers. Einmal versagt, kannst du nichts mehr tun. Erinnere dich, lieber Gläubiger, an zum Beispiel Petrus. Auch den haben wir letzten Sonntag angeschaut. Oder du hast gar nicht erst versagt, sondern du gehst unter in der Schwachheit, die du empfindest und der Unzulänglichkeit und du kannst ja nicht dienen. Wie könntest du etwas Bedeutsames für Gott tun? Vielleicht bist du auch einfach der Pessimist und die schwierigen Umstände in deinem Leben lassen dich zweifeln daran, dass du irgendwie beitragen könntest in diesem so großen Werk Gottes. All diese Aspekte nutzt der Widersacher. Denkt an Matthäus 16, Vers 18. Matthäus 16, Vers 18 sagte Jesus, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches, der Hölle, werden sie nicht überwinden. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Gemeinde Zielscheibe des Widersachers ist? Ich meine, das ist eine Kampfansage von Jesus. Matthäus 16, 18. Und unser Trost, weil wir wissen, Jesus baut seine Gemeinde. Auch wenn noch so viele Feinde und Pfeile auf die Gemeinde gerichtet sind. Der Auftrag an die Philipper war, seid einmütig im Kampf des Evangeliums, seid gleichgesinnt. Der Auftrag an die Epheser war, keine Trennung unter den Juden und den Heiden. Das sind alles Angriffsstrategien des Satans gewesen in der damaligen Zeit. Eine der Strategien den Korinthern gegenüber war, sie waren aufgeblasen. Stell dir das mal vor, wie so ein Goldfisch, ne? Aufgepustet, wie toll ich bin. Das ist eine Strategie des Satans. Inmitten der Gemeinde und du wirst unbrauchbar. Oder 2. Korinther 12, 7 bis 10. Die Zeit rennt mir davon. Ihr kennt die Begebenheit, der Stachel im Fleisch von Paulus. Dieser Stachel im Fleisch ist seine Schwäche. Irgendetwas hindert ihn. Und worauf stützt er sich? Was ist die Antwort Gottes? Lass dir an meiner Gnade genügen. Satan versucht, die Begeisterung für die Gemeinde zu dämpfen oder zu zerstören. Ohne Gemeinde, wirst du den Großteil des Neuen Testamentes nicht befolgen können. Du bist ausgeliefert dem Widersacher. Ohne Älteste einer Gemeinde oder einer Gruppe sind sie ausgeliefert. Sie sind genauso nützlich wie ein gebrochener Arm und ein Fischernetz voll Löcher. Das ist Titus 1,5. Nicht in Ordnung. Und doch treffen wir immer wieder auf Gläubige, die meinen, ich brauche nicht eine Gemeinde. Gemeinde ist so kompliziert. Ich brauche keine Ältesten. Und Epheser 4 macht uns deutlich in den Versen 14 bis 16, dass es die Gemeinde ist, wie du wächst. In Epheser 4, 14 bis 16 heißt es, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. In der Gemeinde wird jeder Gläubige gebraucht und in der Gemeinde wächst jeder Gläubige durch die anderen. Alles gesteuert und zu dem Haupt Jesus Christus hin. Ohne Gemeinde? Such eine Gemeinde. Such Älteste. Nein, es muss nicht diese Gemeinde sein, aber du brauchst eine Gemeinde. Und du brauchst Älteste. Satan versucht, seine dritte Strategie, deine Begeisterung für Gemeinde, zu dämpfen oder zu zerstören. Und die Liste ist noch so viel länger. Viertens, Satan versucht, deine Wirksamkeit zu schwächen. Satan versucht, die Wirksamkeit der Gläubigen zu schwächen. Wir gehen als erstes in den Kolosserbrief selbst. In Kolosser 2 sehen wir, dass nach Vers 15 der Text, von dem wir hier losgesprungen sind heute, die Herrschaften und Gewalten entwaffnet, folgt Vers 15 mit dem Wort, Vers 16, so lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate. Weil Jesus die Satzung entkräftet hat, gibt es keinen Sabbat mehr. Gibt es nicht mehr. Gibt es keine Speisegebote mehr. Gibt es keine richtigen oder falschen Getränke mehr, Neumondfeste. Vers 17, die sind nur ein Schatten der Dinge, die kommen sollen. Sie verlieren ihren Kampfpreis, Vers 18, wenn sie sich in Demut und Verehrung von Engeln gefallen, aufgeblasen sind. Und dann sagt er, all das rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht. All das hat freilich einen Schein von Weisheit in selbstgewähltem Gottesdienst. Deine Wirksamkeit wird enorm geschwächt, wenn du deine Kraft auf Dinge lenkst, die selbstgewählter Gottesdienst sind. Was ist das Problem beim selbstgewählten Gottesdienst? Dein großer Eifer ist das Problem. Also weil es ja dein Gottesdienst ist, deswegen bist du super eifrig. Alle wissen ganz genau, wenn du dazu was wissen willst, fragst du den oder die. Oder dieser Gottesdienst, der so weit geht, dass du es anderen auferlegst. Das Problem ist dein übermäßiger Eifer und du meinst, Gott würde es gefallen. Und dieser dein Eifer kann jetzt nicht mehr in die ewigen Dinge investiert werden, weil du hast nur einmal Eifer, jeden Moment. Was für eine listige Strategie des Widersachers. Ist Essen eine wichtige Sache? Ja, du sollst auch nicht Müll essen. Aber mach es nicht zum Gottesdienst. Pass auf. Es ist eine bekannte, nicht verborgene, häufig gesehene Taktik, das zu hoch zu halten. Das ganze Thema der Erziehung. Wir haben ja ein paar Kinder in der Gemeinde. Ihr Lieben, es gibt nur 3-4 Bibelstellen zum Thema Erziehung und der Rest ist euch überlassen. Verleumdet einander nicht. Und reibt euch nicht auf an den Dingen, die Weisheitsfragen sind von den Eltern und ihren Situationen. Nun, wir sehen, wie die Wirksamkeit der Gläubigen geschwächt wird im Verdrehen der Rolle. Auch das ist ein Riesenthema in der Schrift. Frauen wollen lehren. Sie verdrehen die Rolle und Paulus sagt ihnen in 1. Timotheus 2, wir haben das Thema in den Frauenstunden letzten Monaten behandelt, ich erlaube euch nicht zu lehren. Weil er sagt, ich erlaube nicht, heißt das, sie wollen. Es gibt Einzelne, die wollen. Und die tun es. Und sie rebellieren gegen Gott. Sie würden allesamt sagen, ich mach's nicht. Ich stehe unter der Autorität von irgendeinem Bischof, Leiter, Ältesten. Und doch tun sie's. Und wir mussten es schmerzlich erfahren. Der Teufel hat genau so Eva verführt. Ihr Lieben, der Teufel ist am Werk. Versteht ihr? Er ist am Werk. Und wir dürfen weder zu viel von ihm halten, noch zu wenig. Und Männer müssen wie Adam leiten. Und Frauen müssen wie Eva helfen und unterstützen. Der Satan hat so viele Taktiken, um diesen vierten Aspekt, deine Wirksamkeit zu lähmen. Wisby in Teuflische Strategien, dieses Buch, was ich euch mit empfehlen möchte, wenn ihr eine Sommerlektüre möchtet zu diesem Thema. Er ist sehr praktisch. Er geht noch viel weiter in diesem vierten Punkt, den ich abkürze, weil ihr es gut nachlesen könnt. Und natürlich, weil es heiß ist. Aber unter anderem schreibt er hier, prüfe, ob du im Glauben lebst, folgende Punkte. Wir haben gerade schon gesehen, dein Glaube ist die Zielscheibe. Test 1, ob ich im Glauben lebe und handle. Tue ich es zur Verherrlichung Gottes oder zum eigenen Vergnügen? Test 2, stürme ich ungestüm drauf los oder bin ich bereit zu warten? Glaube kann warten. Oder er sagt, Glaube und Warten sind miteinander verbunden. Test 3, kann ich bei meinem Handeln auf Gottes Wort berufen? Wahrer Glaube ist immer auf die Heilige Schrift gegründet. Und Test 4, wenn ich über das betreffende Vorhaben nachdenke, habe ich Frieden und Freuden im Herzen. Achtet darauf, es ist der vierte Punkt, nicht der erste und einzige. Aber auch das ist ein Element. Und ihr könnt in Wisby nachlesen, er geht 1. Mose 16 durch, Abraham und Sarah, und zeigt, dass jeder dieser vier Tests fallen sie durch und sind der teuflischen Strategie auf den Leim gegangen. Auf der nächsten Folie seht ihr, wie Wisby sein Buch aufbaut. Und das ist nur ein Teaser, dass ihr mit reinguckt. Ja, er baut auf und zeigt, dass der Widersacher Satans Zielscheibe, Zeile 2, den Geist abzielt, den Körper, den Willen und das Herz und das Gewissen. Er zeigt auf, was Satans Absicht ist. Gottes Willen nicht mehr erkennen, Gottes Willen auflehnen, gegen Gottes Willen unabhängig von Gottes Willen machen und Gott von Gott verurteilt fühlen und die Strategie dagegen. All das könnt ihr weiter nachlesen und noch konkreter werden, wenn ihr hier Interesse habt. Denk nicht zu wenig über den Satan nach und halte auch nicht zu viel von ihm. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens. Wenn ihr euch nur eine Strategie dagegen merken könnt, dann ist es diese, der Glaube. Und ihr Lieben, wenn ihr heute, wenn ihr in diesen Tagen, wenn ihr in dieser Woche von tragischen physischen Kriegen hört, erinnert euch an den realen geistlichen Kampf, in dem ihr steht. Erinnert euch und lasst uns bewusst sein, der Widersacher ist entmachtet. Du musst nicht sündigen und du hast alles in Christus, um ihm zu widerstehen. Lasst uns stille werden zum Gebet und wir stehen auf dazu. Unser Gott, dir gebührt alle Ehre. Ja, deine Weisheit, sie wusste und kannte den Sündenfall und all die Macht und Autorität innerhalb deiner Souveränität, die der Widersacher und all seine Dämonen heute haben. Und in den vergangenen Jahrtausenden hatten, waren immer innerhalb deiner Grenzen. Und so dürfen wir uns freuen, Herr, dass der Triumphzug abgeschlossen ist, dass du die Entmachtung vorgenommen hast. Und Herr, wir beten, dass jeder einzelne Gläubige, der diese Worte gehört hat und hört, sich des geistlichen Kampfes bewusst ist, den Schild des Glaubens annimmt, das Schwert des Geistes, das Wort, dass wir wissen, was dein Wort sagt, sowohl über dich, über dein Wesen, dein Wirken, deine Wahrheit, als auch über die Taktiken des Widersachers. Und so beten wir darum, Herr, dass du uns nicht in Versuchung führen mögest, wie du deine Jünger gelehrt hast zu beten. Herr, und da, wo du Prüfung schenkst, wirst du nie über unser Vermögen hinaus uns versuchen. Das hat dein Wort gesagt. Und auch wenn es uns so vorkommen mag, ist deine Kraft größer. Die Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, um uns zu helfen. Erinnere uns an deine Wahrheit und lass uns Pläne schmieden, der Sünde zu widerstehen. Um einmal der Falle auf den Leim gegangen zu sein, nicht wieder zu fallen und so Schritt für Schritt wachsen im Glauben, in allem, was uns noch mangelt an Glauben. Herr, wir preisen dich, dass du das tust, durch die Gemeinde, durch die Gläubigen, durch dein Wort und deinen Geist. Amen.